Episode 199 von Win Today, Hockey O'Clock. Anja Trummer, Stürmerin, Yale Bulldogs. Wie viel Wehmut ist da vielleicht jetzt schon mit dabei, zu wissen, nächstes Jahr wirst du irgendwo anders die Eishockey-Stiefel schnüren?
Ja, definitiv schon sehr viel. Es ist halt auch, wenn man sich denkt vom Niveau her und der Zugang zu den ganzen Möglichkeiten, die man hat, es wird nicht so gut werden. Also wir haben die Gaffkammer in der Eishalle, die teilen sich im Endeffekt das Männerteam und wir. Und wir haben 24 Stunden Zugang dazu, das heißt, du kannst trainieren, wann du willst. Du hast eine Eisfläche, die nur verwendet wird, die eigentlich fast nur verwendet wird vom Männerteam und von uns. Wo wir sagen können, hey, ich hätte gerne eine Eiszeit, da ist niemand am Eis, ich würde da gerne einfach gehen und schießen. Das werde ich nie wieder haben. Es wird einem das ganze Equipment bezahlt, du hast einen Equipment-Manager, du hast zwei Physios, du hast Trainer, die jederzeit da sind, wenn du sagst, hey, ich würde gerne Videoanalyse machen, wann hast du Zeit? Dann machst du deine Zeit aus und machst das. Also ich weiß nicht, ob das in meiner Karriere je wieder so professionell laufen wird.
Win Today Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren. Leichtbuch, an deine Leichtbuch. Oh, it's
Es gibt tatsächlich ganz wenige Gespräche, auf die ich mich so gefreut habe, wie auf jenes in Episode 199 von Win Today Hockey O'Clock. Es ist endlich wieder ein längst überfälliger Ausflug in Richtung Frauen-Eishockey und nicht nur irgendein Ausflug, sondern ein Ausflug in oder an eine Elite-Universität. Es ist einerseits NCAA Hockey, es ist andererseits Ivy League Hockey und sie ist eine der besten Eishockeyspielerinnen, die Österreich hervorgebracht hat. Es ist Anja Trummer, sie ist in Diensten der Yale Bulldogs und freue mich extrem, Anja, dass du dich aktuell in der Win Today Hockey O'Clock Leitung befindest.
Ja, danke für die Einladung.
Anja, hätte ich dir vor, machen wir 5, 6 Jahren gesagt, du wirst Eishockey spielen in Nordamerika an der Yale University, eine der ältesten Bildungseinrichtungen der Vereinigten Staaten. Was hättest du mal geantwortet?
Ja, ich hätte wahrscheinlich gesagt, dass du verrückt bist.
Ja. Kriege ich oft zu hören, ja, also das wäre jetzt nichts Besonderes. Aber einfach die Tatsache, dass du das jetzt schon seit 5 Jahren tust oder seit 4 Jahren aktiv tust, wie absurd, cool, neu ist diese Tatsache immer noch, dass du ein Yale Bulldog bist?
Ja, es ist, ich glaube, einfach jeden Tag so, als wäre es der erste. Und ich kann es eigentlich immer noch nicht ganz glauben, dass ich es bis daher geschafft habe, obwohl ich jetzt schon 4 Jahre da bin. Aber es ist einfach immer noch wahnsinnig cool und wahnsinnig spannend jeden Tag.
Es gibt viele gute Gründe, warum du an dieser Stelle gelandet bist und warum wir miteinander sprechen werden. Und wir haben im Vorgespräch auch schon ein klein wenig thematisiert, wo unsere Gesprächsfäden, wenn man so will, dann auch hingehen werden, weil es so extrem spannend ist, dieses Universitätsdasein, den Sport auch mit der Berufsausbildung kombinieren zu können. Und du bist halt schlicht und ergreifend auch Aushängeschild und Idol vieler, weil du einen Weg eingeschlagen hast, den noch nicht viele beschritten haben. Deswegen versuchen wir da auch ein klein wenig Nachvollziehbarkeiten zu schaffen und sollten sich da interessierte Hörerinnen und Hörer dann auch denken, boah, würde ich auch gerne machen, NCAA Hockey auch spielen. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Du bist aus Stockerau, das ist S-Bahnfahrt von Wien entfernt und in Wien auch dann mit dem Eishockey teammäßig sozialisiert worden. Aber wie hat sich überhaupt zum Eishockey verschlagen?
Ja, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil ich habe angefangen, wie ich 6 Jahre war, zum Fußballspielen und ich war im Schwimmteam in Stockerau. Und das Hallenbad ist neben am Eislaufplatz. Und ich konnte, also jedes Mal, wenn wir nach Hause gefahren sind, habe ich die Leute beim Eishockeytraining gesehen und irgendwann mal habe ich meinen Eltern gesagt, ich will das auch machen. Und dann haben wir halt zugeschaut und sie haben einfach gesagt, ja, nein, jetzt hat die Saison schon angefangen. Warten wir bis zur nächsten Saison. Ich glaube, die haben gehofft, dass sich das im Sommer legt und ich dann kein Interesse mehr habe. Und nach dem Sommer wollte ich aber immer noch Eishockey spielen und dann haben sie halt gesagt, ja gut, passt, probieren wir. Und ich habe mich eigentlich sofort in den Sport verliebt und bin dann auch dabei geblieben.
Und das war sehr gut so. Und das Nationalteam profitiert noch immer von dieser Entscheidung. Und gut, dass du hartnäckig geblieben bist und die Eltern sich ganz einfach gedacht haben. Ich glaube, das geht wirklich vielen so. Ja, nein, das wird sich dann schon ergeben. Langer Sommer und so, geht dann nichts mehr. Und siehe da, deine Hartnäckigkeit hat dann auch geholfen. Jetzt ist so, es heißt überall, es gibt zu wenig Nachwuchs im Männer-Eishockey, im Frauen-Eishockey, bei den Schiedsrichtern, im Para-Hockey. Und beim Frauen-Eishockey sind die Strukturen ja noch ein klein wenig anders und gerade an dieser Stelle bei Winter the Hockey Clock auch schon öfter diskutiert, was die Eiszeiten anbelangt und die Hallenverfügbarkeiten und dergleichen. Wie war es für dich als auch älter werdende Frau oder als Mädchen, das dann heranwachsend Eishockey spielt, diese Konfliktsituationen auch zu erleben?
Naja, es war dann schon schwer, weil zum Beispiel die Sables in Wien, wo ich dann auch schon gespielt habe, die hatten halt Eiszeiten um 9 am Abend. Und wenn man dann halt von Stockerau hinfahren und dann trainiert man, dann ist man fertig um 10, halb 11 und mich umziehen, dann fahrt man heim, dann kommt man heim um Mitternacht oder so ins Bett, kommt man erst um 1 und dann muss man aber am nächsten Tag um 8 Uhr wieder in der Schule sein. Und das ist halt auch alles andere als ideal, weil man kriegt nicht genug Schlaf und viel Zeit für Hausaufgaben oder so hat man dann auch nicht. Und wenn man nicht, auch nicht die Eltern hat, die einem das ermöglichen, ist es dann schon wahnsinnig schwer, das überhaupt umzusetzen. Also leicht gemacht wird es einem da überhaupt nicht.
Oder dass wir jetzt den Fast-Forward-Knopf betätigen, aber trotzdem, um dann vielleicht auch die eine oder andere Person, die sich das jetzt anhört, entsprechend bei der Stange zu halten, wie drastisch ist es, in Österreich Eishockey zu spielen, vielleicht auch noch dazu als Frau und dann aber zu sehen, wie cool das in der NCAA geregelt ist mit Vereinbarkeit zwischen Sport und Berufsausbildung. Wie drastisch und vielleicht auch dramatisch würdest du diesen Unterschied beschreiben?
Ja, also ich würde sagen, es ist wie Tag und Nacht. Also in Österreich ist es alles selbst, alles separat von der Schule und man muss alles selber organisieren und man spielt in verschiedenen Teams und die haben gerade die Damenteams irgendwelche Trainingszeiten. Man kann froh sein, wenn man überhaupt bei den Burschen spielt. Und dann, wenn man weitergeht zur Uni, ist eigentlich überhaupt nichts mehr miteinander vereinbar. Also es gibt zwei Leistungen, also Spitzensport und Studium, aber das ist ja auch nur bedingt hilfreich. Es ist ja nicht wirklich so, dass man da die Trainingsstätte irgendwo in der Nähe von der Universität hätte. Da muss man teilweise auch noch wahnsinnig viel pendeln. Also ich weiß, es gibt Leute, die spielen bei den Sables jetzt in St. Pölten, studieren aber in Klagenfurt. Also das sind Sachen, die sind eigentlich ein Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Und da ist es halt wirklich so, dass in den USA du das Privileg hast, dass du trainieren kannst am selben Platz, wo die Uni ist. Das heißt, du kannst 2 Stunden nach der letzten Vorlesung aufs Eis gehen und hast immer noch Zeit, da was zu essen oder Hausaufgaben zu machen, weil es einfach so eng miteinander verbunden ist.
Es sind viele Dinge, auf die wir eingehen werden. Bevor wir das tun, möchte ich noch ein klein wenig zu spannenden Dingen in deiner Vita kommen, weil du prinzipiell bei den Sabres in Wien deine, nenn es mal einfach dein Hauptquartier hattest und aber unter anderem auch die Blackwings Linz in deiner Eishockey-Vita aufscheinen. Wie ist es dazu gekommen, dass du, obwohl aus Stockerau und damit deutlich näher dran an Wien, auch in Linz tätig warst, was das Eishockey-Spielen anbelangt?
Also ich bin zuerst von Stockerau nach Wien eben gewechselt, weil in Stockerau gab es so eine Freiluft-Eisfläche und die Saison ist wahnsinnig kurz und das war mir halt nicht genug und dann bin ich nach Wien zu den Tigers gegangen. Und die Tigers waren aber nur bis zu U14, also die haben ja keine U16 oder U18 oder irgendwas gehabt. Und die Caps haben sowieso gesagt, nach der U14 ist Schluss, dann nehmen wir keine Mädels, egal was, keine Debatte, überhaupt nichts. Und dann habe ich mir gedacht, das ist einfach der Sprung auf zum Damen, also noch viel zu früh und ich würde noch sehr gern bei den Burschen weiterspielen, in der U16 und U18. Und die Tigers hatten dann aber gleich eine Saison lang eine U16, da habe ich dann auch gespielt und dann wäre es aber aus quasi. Und dann haben wir uns eben umgeschaut, eben auch mein Vater hat da sehr viel mitgeholfen. Und es gibt fast keine Vereine, die sagen, ja, passt, mach mal. Oder auch nur sagen, ja, komm mal einmal vorbei für ein Probetraining und dann schauen wir. Und in Linz, eben da hat Robi Lukas gerade Nachwuchs übernommen und der Harry Pschianik war da auch ein treibender Faktor, der gesagt hat, ja, passt, probieren wir, komm mal vorbei und wir schauen uns das an. Und im Endeffekt haben sie dann gesagt, ja, passt, also du kannst kommen und du kannst in der U18 spielen. Und ich kann mich aber noch sehr, sehr gut daran erinnern, das erste Mal, wie ich den Bobby gesehen habe, war nicht am Eis, sondern das war bei der Internatstour. Und der Bobby hat mich nicht mal angeschaut, hat sich umgedreht zu meinem Vater und gesagt, ja, wenn sie nicht gut genug ist, spielt sie kein einziges Spiel. Und das Einzige, was mein Vater geantwortet war, hat gesagt, ja, dann muss sie halt gut genug sein. Und ich glaube, ja, und dann hat das halt angefangen in Linz.
Ich finde das schon mal eine extrem coole Geschichte und dadurch, dass es nicht nur bei einem Jahr in Linz geblieben ist, zeigt es, glaube ich, auch schon ganz gut, dass du mehr als nur gut genug warst. Aber wenn es jetzt irgendwie Mädels und Frauen gibt, die sich denken, ich würde auch noch gerne länger Eishockey spielen, dort, wo halt Eishockey passiert und vielleicht ist es dann auch in einer Jungs- oder Männermannschaft, was sind so Herausforderungen vielleicht gewesen oder vielleicht auch Reibungspunkte oder dergleichen, die da auf dich, wie formuliere ich es richtig, die dich erwartet haben. Gab es das überhaupt oder ist es, macht man da viel zu viel draus? Aha, Männer und Frauen, die eigentlich eh immer getrennt sind, spielen auf einmal zusammen. Wie muss man sich das vorstellen?
Ich würde mal sagen, wenn man jünger ist, spielt man eigentlich eh immer gemeinsam. Also man ist es dann gewohnt. Also in anderen Sportarten ist es viel früher getrennt, aber beim Eishockey ist es eigentlich, du fängst immer bei den Burschen an. Ich kenne eigentlich niemanden, der bei einer Frauenmannschaft angefangen hat zum Eishockey spielen. Zumindest welche, die jetzt im Nationalteam spielen. Das heißt, man ist es eigentlich immer gewohnt, mit den Burschen zu spielen. Es werden dann immer weniger Mädels. Also es sind am Anfang noch mehr und es werden dann halt immer weniger und irgendwann mal ist man dann vielleicht die Einzige. Aber ich finde, es ist eigentlich recht problemlos. Das Einzige ist vielleicht die Duschmöglichkeiten, zum Beispiel nach Spielen. Irgendwo, wo man dann schauen muss, ja, andere Kabine finden oder man rennt durch die halbe Eishalle, damit man eine eigene Kabine zum Duschen findet oder man muss halt als Erstes in der Dusche sein. Das ist vielleicht das größte Problem, aber sonst hätte ich jetzt eigentlich nie irgendwie Probleme oder große Reibungspunkte gehabt oder auch ich habe mich mit meinen Teamkollegen immer gut verstanden. Also.
Was mich interessieren würde, ist, wie es vielleicht auch vom Körperspiel aussieht, weil ich glaube, eines der großen Vorteile beim Frauen-Eishockey oder gegenüber dem Frauen-Eishockey, die ich dann auch öfters zu hören bekomme, ist, dass das Spiel so körperlos ist. Wenn man sich dann eine Partie ansieht, ja, die Technik und die Skills dominieren wahrscheinlich schon in 90% der Partien, aber ohne Körper geht Eishockey ohnehin nicht. Und da wird schon gescheit angeschoben und auch mal die Hüfte eingesetzt. Ist das für dich als Frau beim Männerhockey dann auch etwas gewesen, wo du gedacht hast, okay, jetzt muss ich mehr Körper spielen? Oder vielleicht auch genau, weil du die Skills vorangestellt hast vielleicht, dass du es eh nicht brauchst, weil du beim Dippeln die eh alle stehen lässt?
Ja, sicher habe ich mehr Körper spielen müssen, aber das daran gewöhnt man sich auch schnell. Das war dann eher teilweise der Umstieg zum Damen also schwieriger, weil sie dann gerade in Österreich noch mehr gepfiffen haben, dass man eben nicht zu viel Körper spielt. Aber es ist jetzt zum Beispiel in der NCAA gerade wieder am Umdenken, dass sie immer mehr Körper spielen lassen. Und jetzt wieder in die Richtung gehen, dass beim Frauen also sogar auch mehr Körperspiel erlaubt ist, was ich glaube ich ganz gut ist und dem Sport auch sicher gut tun wird. Aber sonst, ich fand das jetzt eigentlich nie wirklich ein Problem oder irgendwas, wo ich mir denke, da muss ich jetzt aufpassen. Ja.
Lass uns mal zur NCAA kommen oder NCAA, je nachdem, wie man es bezeichnen mag. Das ist die National Collegiate Athletic Association. Die gibt's seit bald 120 Jahren. Das ist der Zusammenschluss der Colleges und höheren Bildungsinstitutionen, was den Sport anbelangt, und das auf extrem breiter Ebene. Da gibt's natürlich eine Speerspitze, die extrem lukrativ ist, das ist College Football. Ich glaube, wenn man die Größe der Sportarten in Nordamerika runterbricht, dann ist es die NFL, dann kommt lange nichts, dann ist es College Football, dann kommt lange nichts, und dann sind es in welcher exakten Reihenfolge, MLB, NBA und NHL, die ist definitiv auf Platz 5. Also allein die Tatsache, dass College Football, wo 18- bis 22-Jährige vor teilweise hunderttausende Menschen spielen, so riesig ist, sagt eh schon alles über NCAA und den Stellenwert, den auch Sport an Colleges hat. Und gerade wenn man den US-Marken, glaube ich, intensiver verfolgt und sieht, wer College-Vergangenheit hat und wie proud, wie stolz auch die Alumni sind und wie wichtig es ist, weiterhin ist, das Team zu verfolgen. Also, dass man da ein oder indoktriniert bekommt, das hält dann auch ein Leben lang. Auch dazu möchte ich dann noch kommen, aber dieses Konstrukt NCAA und die Tatsache, dass du dort bei den Yale Bulldogs als Eishockeyspielerin tätig geworden bist, wie ist es dazu gekommen? An welchem Punkt ist dieser Wunsch gereift, dass du gedacht hast, ich würde in Übersee extrem gerne Eishockey spielen und auch noch eine richtig tolle Ausbildung bekommen?
Ja, ich würde sagen, Schule hat immer einen wichtigen Stellenwert gehabt. Also meine Eltern haben immer sehr viel Stellenwert auf die Schule gelegt. Und du musst eine gute Ausbildung haben, weil mit deinem Sport wirst du dein Geld nicht verdienen, wenn du groß wirst. Und deswegen, und ich wollte aber immer noch weiter Eishockey spielen, und das war halt in Europa, waren die Aussichten jetzt nicht ganz so rosig. Und deswegen bin ich halt mit 17, was schon recht spät ist, erst so richtig drauf gekommen, dass okay, das wäre richtig cool, wenn das möglich wäre. Also das wäre eigentlich so ein Traum von mir, würde ein Traum von mir in Erfüllung gehen, wenn ich dann auch weiter Eishockey spielen kann, neben einer universitären Ausbildung. Und dann bin ich in Schweden bei einem Camp gewesen, also bei einem Eishockey-Camp, wo auch verschiedene Trainer aus den USA kommen und zuschauen und dich da beurteilen. Und dann war eben der Trainer von Yale da, und dann hat der mit mir geredet, und ich habe mir zuerst halt nicht viel gedacht und dachte, ja, wer weiß, was daraus wird, und Yale wahrscheinlich eh nichts. Aber dann hat er mir nachher nochmal geschrieben, und dann sind wir in Kontakt geblieben, und so bin ich halt dann zu Yale gekommen.
Nimm uns vielleicht mal mit, oder nimm auch interessierte Hörerinnen und Hörer mit. Vielleicht geht es ja irgendeinem Nachwuchscrack auch mal so, dass er, sie sich auf am Turnier oder am Sichtungscamp befindet und dann angesprochen wird von einem Trainer, wo man sich vielleicht erst nicht so viel dabei denkt, und fast forward, ein paar Jahre später spielt man dann tatsächlich dort. Wie war dieses Ansprechen? War das irgendwie kollegiales, hey, wie geht's dir und was machst du so? Oder ist es da schon auch um Details gegangen? Wie war dieses Gespräch mit dem Yale-Coach?
Ja, ich glaube, am Anfang war es generell mal nur so ein Ausloten, so ja, und wie geht's so, und wie geht, vor allem weil Yale halt auch schulisch die Komponente passen muss, wie tust du dir schulisch so und so, und wie würdest du so stehen, überhaupt weiter Eishockey zu spielen, und könntest du dir vorstellen, zum Beispiel, manche Trainer brauchen Spiele erst in 2 oder 3 Jahren, könntest du dir vorstellen, den Gap jetzt, also die fragen dann schon recht konkrete Sachen, so im Nachhinein gesehen. Und fragen dich aber auch zum Beispiel, ja, also wo spielst du jetzt, wo wirst du nächstes Jahr spielen, und die, ja, also recht konkret, würde ich sagen.
Jetzt wirst du angesprochen, jetzt gibt es dieses Gespräch, und irgendwo zwischen deinem jetzigen Dasein und diesem kleinen Talk muss dann auch der Wunsch gereift sein, ja, oder der Wille gereift sein, ja, ich mach das jetzt. Wo war das? Oder gab's einen Moment, oder war das ein Prozess?
Ich glaube, das war eher, also der Wille war schon da davor, und die Entscheidung, wie ich sage, okay, ich mache das, war ein Prozess. Und ich habe dann auch mit dem mehrere FaceTime-Anrufe und so gehabt, wo er mir halt auch den Campus gezeigt hat. Und wir haben mir die Kontakte von Spielerinnen gegeben und gesagt, ja, schreibe mal mit denen und schau, wie sie das taugt. Und ich glaube, ich habe dann aber recht schnell den Schluss gefasst und gedacht, okay, also das ist eigentlich das, was ich will. Das ist die Möglichkeit, Eishockey auf hohem Niveau weiterzuspielen. Mit einer Ausbildung nebenbei, aber vor allem mal Eishockey auf höherem Niveau weiterzuspielen. Und dann war die Entscheidung eigentlich recht leicht, dass ich sage, okay, passt, das mache ich.
Und das passiert natürlich zu einer Zeit, die keine ganz gewöhnliche ist, sondern globale Pandemie, Coronavirus, das große Teile der Zivilisation, möchte man meinen, lahmlegt. Und genau in diesem Jahr hättest du Antrittsjahr gehabt. Wie viel besonderer war dein Start in dieses College-Erlebnis durch Corona?
Ja, es war sicher ganz speziell. Also ich habe, nachdem er das Visum davor schon beantragt hat, ich hatte eigentlich schon ein Visum, aber ich konnte dann noch nicht rüber und dann ist die ganze Saison gestrichen worden dort. Und dann haben sie uns eigentlich recht, also dann war das innerhalb von Wochen so, ja, also ich fange an zu studieren und habe Online-Kurse oder ihr macht ein Gap Year. Also ich habe mich für das Gap Year entschieden und bin dann eben noch ein Jahr in Linz geblieben, wo ich zum Glück weiter trainieren durfte und durch diese Ausnahmeregelungen wir auch Training hatten und Krafttraining und ich da in einer sehr glücklichen Lage war, um weiter Eishockey spielen zu können. Und nach dem einen Jahr, da war ja Covid, also war ja noch nicht ganz vorbei, bin ich dann rüber und das erste Jahr war ganz, also war geprägt von Sachen wie ja und Contact Tracing und dann musste man mit Maske auf dem Eis spielen und wir mussten zweimal in der Woche PCR testen am Campus und das war ein ganz ein wildes Auf und Ab und aber trotzdem dann ein schönes Jahr.
Also ein klein wenig übersprungen haben, der Wunsch ist zum Wille und dann auch in die Realität überführt worden, dass du ans College gehst. Warum ist es Yale ist es geworden, weil du wahrscheinlich angesprochen worden bist und dann würde ich jetzt mutmaßen, ein Scholarship bekommen hast. Wie ist es und wenn es nicht so war, wie kommt man an eine Ivy League Universität? Du bist an der ultimativen Spitze, wahrscheinlich umringt von Intelligenzbestien und logischerweise selber auch eine. Immer wenn man Ivy League hört, denkt man automatisch an die absolute Speerspitze der menschlichen Entwicklung, was zumindest irgendwie die Gehirne und die IQs und dergleichen anbelangt. Ist es Yale wegen Scholarship geworden oder wäre es Yale auch für dich geworden, wenn es mit Sport gar nichts zu tun gehabt hätte?
Also, die Ivy League vergibt ja keine Sportstipendien. Das ist auch eine interessante Nebeninfo. Sie hat ein System, das ist Financial Aid, dass man quasi zahlt, je nachdem, wie die finanzielle Grundlage der Eltern ist und etc. Weil sonst die $90,000 Tuition und andere Sachen im Jahr an sich in Österreich eigentlich, glaube ich, niemand wirklich leisten. Gibt es nur sehr wenige. Und auf jeden Fall, ich kriege Financial Aid, kein Scholarship, also Scholarship ja, aber wenn akademisch und nicht sportlich. Und ansonsten, ja, also am Anfang war ich schon so, wow, also sind alle viel gescheiter als ich und ich bin nur wegen dem Sport da reingekommen und wer weiß, ob ich da überhaupt mithalten kann. So ein bisschen ein Imposter-Syndrom hat man dann schon, würde ich jetzt einmal sagen. Es ist Yale auch tatsächlich wegen dem Akademischen geworden, weil ich halt Eishockey mit hoher akademischer Bildung vereinbaren wollte, nachdem mir das auch persönlich sehr wichtig ist. Ob ich je die Aufnahmeverfahren für Yale gemacht hätte, wenn ich tatsächlich nicht vom Sport her rekrutiert worden wäre, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir je gedacht habe, ja, ich komme da rein. Eben weil die Hürden so groß sind und eben weil der Ruf da ist, dass da eben nur die Creme de la Creme von Intelligenz studiert. Aber ja.
Hätte es irgendwie einen Plan B oder Plan C gegeben? Also gerade wenn man jetzt so die Liste auch der Colleges ansieht, gegen die Yale dann beispielsweise im normalen NCAA-Betrieb dann auch spielt, das ist ja nicht nur Ivy League, da sind andere auch tolle Bildungseinrichtungen mit dabei. War Yale Plan A und Plan B und Plan C oder hätte es auch was anderes gegeben, wo du gedacht hättest, da werde ich akademisch und sportlich potenziell glücklich?
Also sportlich auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es fast keine Uni in den USA, wo man sportlich dann nicht so glücklich wird, vor allem wenn man es mit Österreich vergleicht. Akademisch auch, aber das wäre außerhalb der Ivy League schwierig geworden, muss ich ehrlich sagen.
Du verlässt oder du bist dran, Österreich zu verlassen. Und vielleicht gibt es genau jetzt jemanden, der im Matura-Jahr ist und sich denkt, hey, das wäre was für mich, oder dann auch nach dem Präsenzdienst oder nach dem Zivildienst oder was auch immer oder dem freiwilligen sozialen Jahr, das würde ich sehr, sehr gerne machen. Was ist so eine Checklist oder was sind so Dinge, die man unbedingt machen sollte, wenn man sich auf so eine lange Auslandsabsenz einlässt? Und natürlich, es gibt immer Flüge zurück und dergleichen und ehrlicherweise ist man egal wo, wahrscheinlich immer nur 24 Stunden von Österreich dann auch entfernt, aber die Realität ist natürlich, dass man die Zelte vorerst abbricht und sehr lange woanders lebt, wohnt, sich sozialisiert. Was war so für dich oder was waren so für dich Dinge, die wichtig waren, die vielleicht auch für andere Personen, die sich das jetzt überlegen, relevant sein könnten?
Also ich glaube, es ist heutzutage vielleicht mit FaceTime und allem, also der Kontakt zur Familie ist immer da geblieben. Was für mich einfach wichtig war, dass ich vorher quasi wusste, okay, also ich habe was, wo ich wohnen kann und ich mache das, ich studiere auf der Uni und das ist einmal geregelt. Und ich glaube, wichtig ist zu wissen, worauf man sich einlässt und dass man sagt, okay, ich hab dort auch dann ein Backup-System und ich habe dort auch jemanden, den ich kontaktieren kann. Und ich habe dort eine Kontaktperson, zu der ich eben auch Kontakt aufnehmen kann, falls ich Probleme habe. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte und es waren mir auch die wichtigsten Punkte.
Das Spannende am Student-Athlete-Dasein, wie es so schön heißt, ist, und das wird immer wieder gesagt, die Vereinbarkeit zwischen Bildung und Sport. Und jetzt ist das vielleicht nicht Henne und Ei, so quasi was zuerst da war, aber trotzdem spannend, weil ich mir auch immer die Frage stelle, was kommt zuerst, der Stundenplan und richtet sich der Sport danach oder gibt es die Trainingseinheiten, die Spiele und dergleichen und richtet sich dann der Stundenplan danach? Wie funktioniert das?
Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man seine Prioritäten setzt. Aber eigentlich ist es so, dass die Trainingseinheiten eher fix sind und man dann einen Stundenplan herumbastelt. Also ich hatte auch schon Vorlesungen, die ich gern gemacht hätte, aber die sind halt während einer Trainingszeit, also sind sie nicht in Frage gekommen. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, zuerst einmal der Sport und die Trainingseinheiten und dann einen Stundenplan herumbasteln. Obwohl man dann natürlich das eine ohne dem anderen geht nicht. Aber, ja.
Wie oft wird trainiert oder wie, ich meine, es wird dann wahrscheinlich noch Voluntary Workouts geben und Kraftkammer und dergleichen und man kann es wahrscheinlich auch in die Richtung komplett übertreiben, aber was ist so quasi Mindestmaß, was ist erwünscht und was kann man obendrauf, damit es akademisch tatsächlich auch nur ausgeht, sonst noch so machen, was Off-Ice-Workouts, Kraftkammer oder dergleichen anbelangt?
Also während der Saison trainiere ich eigentlich immer Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann Freitag, Samstag Spiel. Und dann am Sonntag, also sie müssen uns einen Tag freigeben, das ist eine Regel in der NCAA oder in der Ivy League, eine von den beiden. Da bin ich mir nie ganz sicher, welche da gerade wirkt. Auf jeden Fall haben wir einen Freitag, das ist der Sonntag für uns. Und sonst trainieren wir eigentlich jeden Tag und die Trainingseinheiten dauern meistens 2 Stunden am Eis. Und dann haben wir Montag, Mittwoch noch verpflichtend Krafttraining. Man kann zusätzlich noch Dienstag und Donnerstag auch eins machen. Und am Montag in der Früh zum Beispiel noch eine extra Skills-Session. Und manchmal gibt es am Sonntag auch noch Open Eyes. Aber das ist wirklich, das dürfen sie auch nicht verpflichtend machen, aber man kann es natürlich nutzen.
Inwieweit hast du Sonderstatus, hört sich vielleicht komisch an, aber bist du vielleicht anders als reguläre Studentinnen und Studenten dadurch, dass du eben auch sportlich aktiv bist, wird da mehr Nachsicht oder lässt man da mehr Nachsicht walten, wenn vielleicht Academics und jetzt irgendein Game Day oder ein Training kollidieren oder wenn du vielleicht irgendwie mit einer Arbeit klein wenig im Verzug bist, ist man, mag den Terminus technicus nicht, aber weil mir jetzt nichts Besseres einfällt, ist man besonderer als Athlete, als Student-Athlete oder werden tatsächlich alle gleich nach denselben beinharten Kriterien beurteilt?
Also bei uns werden auf jeden Fall alle gleich nach denselben beinharten Kriterien beurteilt. Man hat manchmal, würde ich sogar sagen, einen Nachteil, wenn man Student-Athlete ist in Yale, weil es kommt ganz stark auf den Professor drauf an. Es gibt manche, die machen dir wirklich Probleme, wenn du mal zweimal fehlst, weil du bei einem Spiel bist. Und wir hatten schon Diskussionen mit Deans und da wurde wirklich die Leitung von der Uni eingeschalten und unser Trainer hat Briefe geschrieben und ich weiß nicht was, weil der war halt, ja, ist halt Staff fürs Akademische und ich sehe jetzt nicht ein, warum ihr da so oft fehlen müsst. Es gibt dann aber auch Professoren, die nachsichtig sind, also das kommt ganz, ganz drauf an, von Vorlesung zu Vorlesung, von Fach zu Fach. Und aber sonst von bezüglich Deadlines ist eigentlich so, dass wir alles genau gleichzeitig erledigen müssen. Wir werden bei den ganzen Prüfungen genau gleich beurteilt. Und da gibt es eigentlich nichts, wo man sagt, okay, ja, das sind Student-Athletes, die kriegen jetzt mehr Zeit oder die kriegen extra Unterstützung. Es muss alles genau gleich wie die ganz normalen Yale-Studenten funktionieren.
Wie ist es dann am Campus, wenn man, wir haben eh schon, es ist kurz tangiert, vor so vielen unfassbar intelligenten Menschen umgeben ist und keine Ahnung, zur linken Seite eine Intelligenzbestie, zur rechten Seite eine Intelligenzbestie, du mittendrin ebenfalls Intelligenzbestie. Inwieweit fühlt man sich da zu Hause oder wohl, wenn man weiß, okay, das sind wahrscheinlich mit die klügsten Individuen, die sich gerade so auf dem Planeten Erde befinden?
Ja, also am Anfang war es sicher ungewohnt und teilweise auch unwohl, gerade dass dadurch, dass Englisch halt nicht meine erste Sprache ist und dann sitzt da neben dir einer und haut Sachen raus im perfekten Englisch und du denkst dir einfach nur so, was mache ich hier? Warum? Wie ist es da so gekommen, dass ich jetzt in dem Klassenraum neben dieser Person sitze? Aber irgendwann mal gewöhnt man sich dran und ich schätze es mittlerweile sehr, dass du da eben auch dadurch durch die akademischen Diskurse, die ich habe, nicht nur mit Professoren, sondern eben auch mit Studierenden. Und man wächst in die Rolle hinein. Es gibt immer noch Tage, wo ich mir denke, boah, also die sind alle viel gescheiter als ich und ich weiß nicht, wie ich das je schaffen soll. Aber ja, im Endeffekt gewöhnt man sich dran und realisiert auch, dass man ein Recht hat, da zu sein und dass man nicht einfach nur da ist, weil man halt eben gut Eishockey spielt, sondern dass man da auch durchaus mithalten kann.
Und genau zu diesem Moment möchte ich vielleicht auch noch kommen, aber wie so oft, hoffe, du verzeihst mir, dass ich so lange Fragen teilweise auch stelle und so weiter aushole, aber das ist ein Punkt, wo ich auch aus dem eigenen Umfeld weiß, dass es viele Menschen gibt, die sich vielleicht denken, okay, ich kann die Sprache nicht ganz so gut oder weil ich sie noch nicht ganz so gut kann, wie jemand, der sie mit der Muttermilch tatsächlich aufgesogen hat. Ja, ich glaube, du bist ein perfektes Beispiel dafür, machen und das wird schon. Und dann eben auch sehen, dass man sehr wohl nicht nur dort dazugehört, sondern Erfolg haben kann. Und du bist jetzt in deinem letztlich vierten Jahr vor Ort. Ich glaube, du wärst nie so weit gekommen, wenn du nicht belongen würdest, um es jetzt auf Englisch auszudrücken. Aber gab es so einen akademischen Moment, wo du gedacht hast, ja, I belong?
Ja, ich glaube, so ganz stark war das letzte Semester in meiner Immunologie-Vorlesung, die ich eben gemeinsam mit PhD-Studenten hatte und wo auch ein PhD-Student aus meinem Labor dabei war und ich gesehen habe, hey, ich kann eigentlich sogar mit den PhD-Studenten aus Yale da mitdiskutieren und auf dem Level mithalten. Und da ist mir wirklich klar geworden, hey, also du gehörst da schon her. Es war sicher kein Fehler, dass du da gelandet bist.
Wo es noch ein klein wenig früher klar war, dass du dorthin gehörst, das war, was deine Eishockey-Karriere anbelangt. NCAA Hockey. Finde ich extrem spannend, gerade wenn es dann in Richtung des NCAA-Turniers geht und dann auch in die Frozen Four und das Tournament, das vor allem im Männer-Eishockey natürlich für viel Aufmerksamkeit und auch tolle, glaube TV-Zahlen sorgt. Frauen-Eishockey leider Gottes, wie in vielen anderen Bereichen, auch noch nicht ganz dort, wo der Männersport schon ist, aber wir arbeiten alle daran, dass sich das auch entsprechend entwickelt und es gibt mit der PWHL mittlerweile auch eine Profiliga, in die es viele auch NCAA-Spielerinnen dann zieht. Weißt du noch, wie es war, zum ersten Mal deine Stiefel zu schnüren und zum ersten Mal NCAA-Eis zu betreten?
Also ich war auf jeden Fall sehr nervös. Also ich bin jemand, der generell nervös ist vor Spielen. Ich bin vor jedem National im Spiel noch nervös, obwohl ich da doch schon einige jetzt gespielt habe und absolviert habe. Aber ich war wahnsinnig nervös. Und wir haben jetzt nicht so viele Zuschauer, dass man sagt, boah, und ich stehe jetzt in einer vollen Halle. Aber es waren doch mehr, als man da aus Österreich teilweise gewohnt ist. Vielleicht nicht mehr als bei der WM in Klagenfurt. Da waren wirklich viele Zuschauer. Aber es waren doch Zuschauer und wird alles übertragen, es wird ja alles live gestreamt und es ist einfach so eine große Liga, die dann doch auch mediale Aufmerksamkeit hat. Ja, und es war ein gutes Gefühl, aber es war auch wahnsinnig viel Nervosität dabei.
Mittlerweile hast du so viele Spiele absolviert, dass man meinen könnte, die Nervosität hat sich komplett gelegt, aber kenn das auch. Also ich glaube, wenn man nicht ein gewisses Kribbeln hat und manche würden das vielleicht auch als Nervosität dann auslegen, dann fehlt irgendwas. Also bei mir zumindest, vielleicht ist es bei dir genauso. Aber wenn du jetzt irgendwie diesen Spielbetrieb der NCAA jemandem beschreiben müsstest, wie funktioniert das genau?
Also es sind wöchentlich quasi zwei Spiele und du spielst die große Liga ist die NCAA und dann gibt es noch verschiedene Divisionen, also wir sind durch die ECAC und da gibt es verschiedene Divisions und die Divisionen spielen das ganze Jahr nicht untereinander die Spiele, man hat ein paar Out-of-Conference-Games, aber die sind dann nicht so bedeutend für das Ranking und am Ende der Saison spielt man zuerst einmal die Liga in seiner Division aus und dann gibt es eben das ACAC-Tournament und je nachdem, wer dieses Turnier gewinnt, qualifiziert sich für das NCAA-Tournament und ich glaube, es sind mittlerweile 12 Teams und die werden mit verschiedenen, die haben es letztes Jahr expanded und da, je nachdem, welches Ranking man dann hat, aber halt auch im nationalen Ranking hat, kann man sich auch noch für dieses Turnier qualifizieren, wenn man es nicht gewinnt, seine eigene Division. Und im Zuge dem gibt es halt eben noch das Regional Final und dann kommen die letzten vier Teams zum Frozen Four Turnier, was eben das Turnier ist, das die nationale Meisterschaft entscheidet. Und dort wird es dann eben im Halbfinale am ersten Tag und im Finale am zweiten Tag ausgespielt, wer die Liga, die ganze Liga gewinnt.
Jetzt gibt es aber natürlich diese auch Spiele innerhalb der Division und jetzt ist die Ivy League auch die Ivy League, weil sie mit anderen großen Bildungseinrichtungen auf mehreren Ebenen konkurriert ist. Ein Spiel gegen ein anderes Ivy League College oder eine andere Ivy League Institution und du hast hier schon ein paar genannt, Harvard kennt man, Dartmouth kennt man wahrscheinlich, Brown, Cornell und dergleichen. Sind diese Spiele wichtiger, wertvoller, weil es ein Ivy League-Konkurrent ist oder muss man die und werden die von dir und deinen Teamkolleginnen auch genau gleich behandelt?
Die werden eigentlich genau gleich behandelt. Also es gibt sicher ein Spiel, das sicher wichtig ist, immer Harvard, weil die Konkurrenz Yale Harvard einfach riesig ist. Es ist nicht ganz so groß wie im Football. Im Football ist es halt massiv, dieses Yale-Harvard-Spiel, das sie The Game nennen. Aber ich glaube, sonst, wir gehen da rein wie in jedes Spiel. Nachdem es zur gleichen Liga auch dazu zählt, ist es genau gleich viel wert dann für unsere Saison wie ein Spiel gegen eine andere Uni, so Quinnipiac oder RPI.
Wenn du das mal beschreiben müsstest und die Hörerinnen und Hörer, die am nordamerikanischen Sport interessiert sind, wissen eben, Football dominiert alles und das ist eben auch College-Football. Und dann kommt lange nichts. Kriegt man den Stellenwert, die Wichtigkeit von Football am Campus auch mit oder vielleicht auch von anderen Sportarten, oder ist man so in seiner Hockey-Bubble drin, dass einen das Schwimmteam und das Volleyballteam und Football eh nicht interessiert?
Nein, also man kriegt das sicher schon auch mit. Vor allem, weil jetzt noch nicht so eine Riesenschule ist. Das heißt, man kennt eigentlich immer jemanden aus anderen Sportteams auch, ist auch teilweise gut befreundet miteinander. Aber man merkt schon, dass Yale Football einen ganz anderen Stellenwert hat und das eine ganz, ganz andere Dimension ist. Das Team ist erstens einmal riesig. Also die haben über 100 Spieler in dem Team. Und dann haben die mit Abstand am meisten finanziellen Mittel zur Verfügung. Und ich glaube, sonst ist bei uns, also Hockey ist recht weit oben von der Sportart und am Stellenwert gesehen, vielleicht noch ein bisschen unter Basketball. Aber ansonsten ist in Yale Eishockey sehr hoch, was die Sportarten angeht, was nicht sehr viel heißt, weil, obwohl natürlich immer noch mehr als in Österreich, für amerikanische Verhältnisse bei uns der Sport recht wenig wert ist.
Und trotzdem, du bist an einer Schule, an einer Institution, die so viel Geld hat, wie oder wovon viele andere tatsächlich nur träumen könnten. Allein was die Alumni von Yale jährlich auch mit Endowments und quasi Spenden dann in die Kasse spülen, ist über 40 Milliarden Dollar wert. Und wenn sich das dann irgendwie auf die diversen Bildungseinrichtungen und dann auch auf den Campus und die Sportteams überträgt, und das kann man, glaube ich, wenn ich ganz falsch gewickelt bin, auch immer ein klein wenig Zweck widmen, kriegt man das mit, dass oder wie äußert sich das vielleicht, dass man sieht, hoppla, hier ist so unfassbar viel Geld vorhanden?
Ja, also von diesem Endowment haben wir alle gehört, dass sich verdoppelt hat über Covid übrigens, weil Yale in Zoom investiert hat. Und ja, man kriegt sicher viel mit, vor allem wenn neue akademische Institutionen gebaut werden und dann kommt noch ein riesiges Research Lab oder so dazu oder es kriegt das Football-Team, wird das Ganze, also die ganzen Trainingseinrichtungen werden renoviert wegen einer Spende von einem Alumni. Dann merkt man dann schon, das sind ganz, ganz andere Dimensionen, in denen man sich da bewegt.
Und eben auch sportlich. Und da geht es für dich im vierten Jahr wahrscheinlich eher in Richtung letztes Jahr, der NCAA Eligibility. Was ist sportlich aktuell der Plan? Also normalerweise hat man das First Year, das Freshman Year, Sophomore Year, Junior Year und dann das Senior Year. Du bist sportlich aktuell Senior. Gibt es noch die Option auf ein weiteres Jahr? Ist auch der Wille da, ein weiteres Jahr Eishockey zu spielen? Wie ist da sportlich aktuell der Plan, nachdem du auch Nationalteamspielerin bist? Und mea culpa, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber ich glaube, das ist den kundigen Hörerinnen und Hörern ohnehin klar. Aber nachdem du eine der besten Eishockeyspielerinnen des Landes bist, nachdem du Nationalteamspielerin bist, nachdem du deine Craft, nenne ich es jetzt mal, auch weiterhin in der NCAA in dieser Saison noch entsprechend weiterentwickeln wirst, was ist in der Saison 25/26 der Plan?
Also der Plan ist, doch wieder zurück nach Europa zu kommen, eben auch aufgrund dem, dass ich noch weiter studieren werde bzw. muss. Und jetzt einmal geplant wäre die Schweiz. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Da muss ich auch schauen, ob ich auf die Uni, ob ich da reinkomme. Aber ja, geplant wäre mal die Schweiz. Ich habe da noch ein paar andere Backup-Varianten an anderen Unis, wie in Deutschland, möglicherweise Schweden. Und letzte Station wäre Österreich, aber erste Station wäre mal die Schweiz. Ja, weil Amerika wird sich wahrscheinlich durch Studium und Sport nicht mehr ausgehen und ich will doch noch nicht meine Eishockeyschuhe an den Nagel hängen.
Ich glaube, das sind sehr, sehr viele positive Nachrichten, die man da jetzt mal mitnehmen kann, nämlich auch, und das ist eher eigennützig fürs österreichische Nationalteam, dem ja extrem spannende Saison bevorsteht. Und weil es leider dann letztes College-Jahr dann auch bleiben wird, bringt es fast gar nichts, dir den Namen Cam McCormick noch mitzugeben. Das hat es mir diese Tage in die Timeline gespielt, dass das ein American Football Spieler, ein Tight End in Diensten der, glaube ich, University of Miami, war, der ein neuntes College Jahr beendet hat oder vollendet hat, weil er so viele Season Ending Injuries und dergleichen hatte, dass er dann immer noch ein Year of Eligibility dazu bekommen hat. 9 Jahre im College stellt man dann doch eher anspruchsvoll vor. Deswegen ist vielleicht nicht ganz so verkehrt, dass deines regulär oder deine College-Zeit regulär nach 4 Jahren dann auch enden wird. Wie viel Wehmut ist da vielleicht jetzt schon mit dabei, zu wissen, nächstes Jahr wirst du irgendwo anders die Eishockey-Stiefel schnüren?
Ja, definitiv schon sehr viel. Es ist halt auch, wenn man sich denkt vom Niveau her und der Zugang zu den ganzen Möglichkeiten, die man hat, es wird nicht so gut werden. Also wir haben die Kraftkammer in der Eishalle, die teilen sich im Endeffekt das Männerteam und wir. Und wir haben 24 Stunden Zugang dazu. Das heißt, du kannst trainieren, wann du willst. Du hast eine Eisfläche, die nur verwendet wird, die eigentlich fast nur verwendet wird vom Männerteam und von uns, wo wir sagen können, hey, ich hätte gerne eine Eiszeit, da ist niemand am Eis, ich würde gerne einfach gehen und schießen. Das werde ich nie wieder haben. Es wird einem das ganze Equipment bezahlt. Du hast einen Equipment-Manager, du hast 2 Physios, du hast Trainer, die jederzeit da sind, wenn du sagst, hey, ich würde gerne Videoanalyse machen, wann hast du Zeit? Dann machst du deine Zeit aus und machst das. Also ich weiß nicht, ob das in meiner Karriere je wieder so professionell laufen wird. Und dann natürlich auch die Teamkolleginnen, mit denen man doch eine recht enge Verbindung hat. Vor allem unsere Senior Class sind doch 12 Leute. Und wir sind seit 4 Jahren, spielen wir gemeinsam. Also wir haben eine sehr enge Verbindung miteinander und die werde ich auch auf jeden Fall vermissen.
Ich glaube, wenn du nochmal Werbung hättest machen wollen für das Dasein als NCAA-Hockeyspielerin, es hätte nichts Besseres geben können als das, was du gerade eben auch gesagt hast. Und weil du auch diese Senior-Class angesprochen hast und natürlich auch diesen Turnover, den es jedes Jahr gibt, was das Personal anbelangt, weil Incoming Freshman oder First Year Player, Outgoing Senior Player, wie viele schielen denn aktuell auch in Richtung PWHL? Die ist jetzt im 2. Jahr erneut extrem cool losgegangen, gibt auch mittlerweile 2 österreichische Spielerinnen mit Theresa Schafzahl und mit Anna Meixner. Ist das, was die Eishockeyspielerinnen jetzt auch in deinem Umfeld anbelangt, etwas, wo ein paar damit liebäugeln, oder ist die PWHL vielleicht noch ein klein wenig zu weit weg für die eine oder andere?
Nein, es gibt sicher welche, die in unserer Senior Class damit liebäugeln und die auch definitiv gute Chancen haben, da reinzukommen. Es ist natürlich schwierig, weil sie ja doch die PWHL letztes Jahr nicht noch ein Team dazu bekommen hat und man nicht weiß, ob sie dieses Jahr noch eins dazu bekommen werden. Was im Endeffekt dazu führt, dass du einen riesen Aufstau wieder hast an Talenten, die eben die NCAA verlassen. Es aber dann irgendwann einmal keinen Platz mehr in der PDAP gibt, weil eben es die auch nur eine begrenzte Anzahl an Spielerinnen unterbringen können. Und ich glaube, da definitiv noch das Potenzial da wäre, die Liga zu vergrößern und eben mehr Spielerinnen den Platz, also zu ermöglichen, auf so einem hohen Niveau zu spielen.
Wenn wir auf das gehen und das blicken, was sich gerade ereignet hat, und wir zeichnen das Gespräch an einem Sonntag auf, deinem freien Tag und justament den freien Tag, den du opferst, um mit mir zu sprechen und nicht irgendwie der wohl und hart verdienten Freizeit zu frönen. Insofern freut es mich noch viel mehr, dass du tatsächlich diese Zeit nimmst. Dieser Sonntag ist ein Tag nach dem Game Day in der NCAA. Gestern hat Yale gegen St. Lawrence gespielt und aber den Boxscore dieser Partie angesehen. Es war letztlich ein 1-0, eine 1-0-Niederlage und ein Spiel, in dem es nur eine einzige 2-Minuten-Strafe gab gegen deine Mannschaft, gegen Yale. Also sehr ungewöhnlich. Low-Scoring einerseits und dann auch nur eine einzige Strafe. Ist das eher die Ausnahme oder passiert das häufiger, dass es solche Spiele in der NCAA gibt?
Also ich würde sagen, es ist definitiv eher die Ausnahme, vor allem was die Strafen angeht. Normalerweise gibt es immer mindestens 2 bis 3 2-Minuten Strafen. Das war in dem Spiel wirklich, wirklich eigenartig. Und das Low-Scoring kommt vor. Also wir haben am Tag zuvor gegen Clarkson 2-1 gewonnen. Von dem her war es jetzt auch nicht wahnsinniges High-Scoring-Game, aber es war doch noch um einiges weniger als normal üblich.
Sollte sich jemand denken, weißt du was, Anja Thoma würde wahnsinnig gerne auf die Kufen blicken. Wie kann man das tun? Wie kann man von Österreich aus NCAA-Hockey der Frauen verfolgen?
Ja, also entweder mit einem VPN und einer ESPN-Subscription oder on Hockey TV.
Ich habe jetzt bewusst nicht dazu gesagt, wie kann man es legal verfolgen, deswegen
ja, ja.
Her mit all dem.
Ja, on Hockey TV ist sicher eine gute Ressource für alle Eishockey-Spiele, egal ob KHL, NHL, NCAA, alles gibt's da oben. Und meine Eltern verwenden auch großteils on Hockey TV. Und ja, also das ist, glaube ich, immer die beste Möglichkeit, um die Spiele anzuschauen.
Und vor allem, so wie gestern, 3 Uhr am Nachmittag, Face-Off-Time, europäische Primetime. Also wer sich am Samstagabend oder am Freitagabend cooles Hockey ins Haus holen möchte und das noch zur besten Sendezeit, unbedingt auch mal da reinschauen. Und wo man unbedingt auch reinschauen sollte, ist bei den Agenten des österreichischen Frauen-Nationalteams. Da gab es vergangenes Jahr ein tolles Eishockey-Fest mit der Heimweltmeisterschaft in Klagenfurt, leider nicht ganz mit dem erhofften Ergebnis, aber es geht weiter. Die Mission Aufstieg in die Top-Gruppe, die ist weiterhin am Leben und die soll weiterhin auch entsprechend zu einer Formvollendung geführt werden. Wie ist diese Zeit vom Turnier in Klagenfurt bis jetzt auch auf Nationalteam-Ebene für dich gewesen? Wie oft gibt es auch einen Austausch zwischen Head Coaches, Coaches und den diversen Spielerinnen und dir? Wie muss man sich das vorstellen?
Also es ist natürlich, also für die Spielerinnen, die in Europa sind, die haben mehrere Camps, mehr Camps als die Spielerinnen, die in Nordamerika spielen, weil man jetzt nicht für eine Woche zum Beispiel nach Europa fliegen wird, gerade nicht, wenn die Saison am Laufen ist. Aber es hat dann am Ende von der Saison noch ein Off-Ice-Camp gegeben. Wir haben immer wieder so Teams-Meetings mit unserem Trainer, auch bezüglich der verschiedenen Systeme, Forecheck, Backcheck, PK, Powerplay. Und jetzt natürlich, je näher wir zu Olympia-Quali kommen, immer noch mehr systemorientierte Meetings und auch das Camp vor Weihnachten, das sicher gut war, um alle noch einmal auf eine Ebene zu bringen.
Das ist jetzt natürlich fies, aber du musst dich committen. Du kannst dir eines aussuchen. Die Quali für Olympia erfolgreich bestreiten oder endlich in die Top-Gruppe aufsteigen. Nur eines wird passieren. Was würdest du wählen?
Also ich würde die Olympia-Quali wählen.
Absolut nachvollziehbar, weil es eben nur einmal alle 4 Jahre die Chance auch auf Olympia gibt. Aber ist es anzunehmen, vorauszusetzen, dass du bei all den Nationalteam-Großereignissen ohnehin mit dabei sein wirst? Oder ist das schwierigstes Verhandeln mit der Universität? Wie läuft das ab?
Also ich werde auf jeden Fall dabei sein. Das mit der Abwesenheit von der Uni muss ich mir wahrscheinlich mit allen Professoren individuell ausmachen. Beziehungsweise jetzt für die Olympia, weil da bin ich einfach 1,5 Wochen nicht da. Ich verpasse keine Prüfung. Ich muss halt alle Vorlesungen nachlernen selber, aber das geht schon, das ist jetzt nicht so das große Problem. Die WM in China, nachdem ich da doch fast 2 Wochen fehlen wäre, wäre ich mehr mit der Uni aushandeln müssen, nachdem ich auch mein Senior Project präsentieren müsste in der Zeit und das dann irgendwie regeln muss, dass ich dann nicht da bin.
Natürlich, aber kommt alles zusammen, ja klar.
Immer, ja. Aber bis jetzt habe ich das immer noch irgendwie auswandeln können, dass sich das ausgeht. Und ich bin guter Dinge, dass das auch wieder funktionieren wird.
Ich finde es extrem cool, dass du so lange, so ausführlich über das gesprochen hast, was dich ausmacht, dein logischerweise auch Eishockeyspiel, aber auch das Akademische. Wenn du jetzt nochmal irgendwie so die Gelegenheit hättest, so via Sales Pitch interessierten Menschen zu sagen, warum sie das unbedingt machen sollten. Was ist das Geile daran, NCAA Hockey und vielleicht dann auch im Speziellen bei Yale zu spielen?
Also NCAA Hockey definitiv wegen der Professionalität, wegen den ganzen Möglichkeiten, die man hat. Man hat also man wird von Professoren unterrichtet, die absolute Spitze in ihrem akademischen Gebiet sind und die wirklich die Sachen entdecken, die ganz neu sind, die noch niemand davor gekannt hat, die akademisch die Creme der Creme sind und mit denen man auch wirklich gute Beziehungen aufbauen kann. Also das, wie in den USA an Universitäten unterrichtet, ist viel persönlicher. Also man hat einen viel persönlicheren Kontakt zu den Professoren. Es gibt teilweise Seminarkurse in der Art, wo wirklich nur 5 bis 7 Leute drinnen sitzen und du hast da 1:1 Zeit mit Professoren. Manche von denen nehmen sich Zeit, um dann mit ihren Studenten zum Beispiel Mittagessen zu gehen oder so und da noch über Sachen zu plaudern. Also das ist sicher was, was man in Europa auch nicht so hat. Sportlich, da braucht man gar nicht anfangen. Also das Geld, das da dahinter ist, die Möglichkeiten, die man hat, dass die Unterstützung, die man bekommt vom ganzen Staff, ist ein Wahnsinn. Also das ist unvergleichbar mit irgendwas, was man zu Hause hat.
Anja, großes Vergnügen mit dir plaudern zu dürfen. Bin mir sicher, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein an dieser Stelle. Und bevor es soweit ist, dass wir erneut miteinander plaudern dürfen, wird man dich noch hoffentlich viele Male Eishockey spielen sehen. In Diensten des österreichischen Nationalteams, dann offenbar kommendes Jahr in Europa. Auf all die Dinge darf man sich freuen, aber bis dorthin darf man dich in jedem Fall auch noch in Diensten der Yale Bulldogs sehen. Du hast schon ein paar Möglichkeiten genannt, wie man dazu sehen darf. Vielen lieben Dank, dass du an deinem freien Sonntag so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, um ein klein wenig über Eishockey zu reden.
Nein, vielen Dank für die Einladung. Ich hab's genossen und ich bin froh, dass man auch über Damen-Eishockey redet in Österreich und nicht nur über meine Eishockey.
Winter Day Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt.
Mittendrin statt nur dabei.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice move, another nice move.